Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Guten Morgen zusammen. Wir wollen heute nach dem Gottesdienst noch das Abendmahl zusammen feiern. Und ich weiß, dass die Jugendlichen vor 3 Wochen, glaube ich, war es, in der Bibelklasse, auch über das Abendmahl gesprochen haben. Und darum habe ich mal erst nur die Definition mitgebracht. Die Definition aus Wikipedia, was das Abendmahl ist. Als Abendmahl Jesu, auch letztes Abendmahl, wird das Mahl bezeichnet, das Jesus Christus der Überlieferung nach mit den 12 Aposteln zur Zeit des Pessachfestes vor seinem Kreuzestod in Jerusalem feierte. Es wird die Amtszeit von Pontius Pilatus, der von 26 bis 36 nach Christus römischer Statthalter in Judäa war, datiert. Aus der Erinnerung an jene letzte Mahlzeit, dem ritualisierten Ablauf eines jüdischen Mahlzeits und den gemeinsamen Mahlfeiern der Urgemeinde entwickelte sich die christliche Kultform. Seit dem 2. Jahrhundert wurde diese Handlung als Eucharistie bezeichnet. Die Bezeichnung als Abendmahl stammt aus der Lutherbibel. Sie war in der Antike unbekannt. Klingt irgendwie für mich sehr trocken. Klingt auch irgendwie komisch in meinen Ohren. Darum mal an euch Jugendliche, was hat denn Esther euch erzählt? Hat da irgendwer noch eine Erinnerung dran? Es kann jetzt daran liegen, dass dir keiner zugehört hat, Esther, oder aber, dass sich keiner traut. Schauen wir mal, ob das so besser wird. Okay, also ich habe jetzt noch nichts vernommen. Ich mache mal einfach weiter. Schauen wir mal, vielleicht kommt nachher das eine oder andere nochmal wieder in Erinnerung. Anfang des Jahres habe ich ja gesagt, ich möchte dieses Jahr über die Psalmen predigen. Eine Reihe nur über Psalmen. Und als Reini und Esther auf mich zugekommen sind und haben gesagt, ich sollte doch bitte auch was über das Abendmahl heute predigen, habe ich halt mir einen Psalm gesucht, der zum Abendmahl passt. Ich habe mir den 32. Psalm herausgesucht. Das heißt, wenn ihr mitlesen wollt, Psalm 32. Er ist bei mir überschrieben mit Die Freude der Buße, der zweite Bußpsalm. Ich möchte ihn zu Beginn erst einmal komplett lesen und dann wollen wir ihn uns in Teilen anschauen. Also die Freude der Buße, Psalm 32. Eine Unterweisung Davids. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. In deiner Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet alle, ihr Frommen. Wir lesen ganz am Anfang eine Unterweisung Davids. Das heißt, wir wiederholen eigentlich die Bibelklassestunde von Esther. Das heißt, wir sitzen alle hier in der Bibelklasse. Nur nicht Esther steht vorne und auch eigentlich nicht ich, sondern David steht vorne. Eine Unterweisung heißt, David möchte uns was beibringen. Etwas, was er selbst erlebt hat, möchte er uns weitergeben. Und darum sind wir heute alle in der Bibelklasse von David. Entschuldigung. Wir sind alle in der Bibelklasse von David. Und dieser Psalm, ich habe es eben schon gesagt, ist überschrieben mit die Freude der Buße. Kommt natürlich die Frage auf, ja, was ist denn überhaupt Buße? Und Buße, das hebräische Wort dafür, heißt Umkehr, sich umdrehen. Buße bedeutet, ich habe zum einen die Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin, dass ich sündige. Und ich bekenne auch meine Schuld als zweites gegenüber Gott. Und Gott wird mir dann Vergebung zusprechen. Und dann kommt die Abkehr. Das heißt, dass ich das, was ich getan habe, nicht wieder tun möchte. Das ist Buße. Und ich hatte den zweiten Titel gesagt, dass es der zweite Bußpsalm ist. Na klar, gibt es natürlich auch den ersten, das ist der Psalm 6. Und es gibt auch noch 7 weitere, die in den Psalmen alle enthalten sind. Aber heute schauen wir uns nur den 32. Psalm an. Dieser Psalm ist eingeteilt in 5 Abschnitte. Und diese 5 Abschnitte möchte ich auch als Gliederung für meine Predigt nehmen. Der erste, das ist die Seligkeit des Menschen. Der zweite, Davids persönliches Bekenntnis. Und dann kommt die Anwendung auf andere. Also wie ist die Übertragung zum Beispiel auf uns? Dann kommt ein Zuruf Gottes. Und zum Schluss gibt es dann nochmal ein Wort an diejenigen, die Gott nicht folgen und die, die Gott folgen. Diese 5 Abschnitte gehen wir jetzt zusammen durch. Ich wiederhole auch immer nochmal die Verse, um die es hier geht. Der erste, das ist also die Seligpreisung. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünden bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Seligpreisungen sind in der Bibel immer in etwas anderen Formen von der Wortwahl her. Aber sie fangen immer so ähnlich an wie selig die oder wohl dem oder glücklich der Mensch. Wir finden es an verschiedenen Stellen. Ich hatte es auch schon mal in einer Predigt, wo ich über Matthäus 5 gepredigt habe. Da heißt es, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen und so weiter. Das heißt, es sind Menschen, die glücklich sein dürfen, denen etwas passiert ist. Das ist nicht etwas von unserem Können her, sondern das ist etwas, was mit uns geschieht oder eine Eigenschaft. Und so ist es ja auch hier. Wohl dem, dessen Sünde bedeckt ist und wohl dem, dessen Schuld nicht zugerechnet wird. Das heißt, es sind 2 Bilder von dieser Vergebung, die hier passiert. Es ist zum einen, dass es zugedeckt ist, wie unter einer Decke, und zum anderen, dass es nicht angerechnet wird. Wenn etwas zugedeckt ist, dann kann ich es nicht sehen. Gott kann unsere Schuld nicht mehr sehen. Sie wird nicht mehr wahrgenommen von ihm. Und zum Zweiten, es wird nicht angerechnet. Wenn ihr vielleicht mal abends unterwegs seid und in einem Restaurant habt einiges gegessen und getrunken, dann gibt es eine relativ lange Rechnung ja am Ende und unten kommt ein Strich drunter und das muss man dann bezahlen. Da ist es nicht so, es wird nicht angerechnet. Diese Sünde, sie taucht nicht in dieser Rechnung auf. Mir sind meine Sünden vergeben. Das ist eine Tatsache, der wir uns gewiss sein dürfen. Und das ist eine Tatsache, der wir uns nachher auch im Abendmahl wieder gewiss sein dürfen und an die wir uns erinnern wollen. Ich finde es auch interessant, dass in diesen Versen hier nicht steht, glücklich ist der, der immer alle Gebote hält oder der noch nie gesündigt hat. Diese Verse, die gehen einfach davon aus, dass jeder von uns ein Sünder ist, dass jeder von uns sündigt. Das steht gar nicht zur Frage, sondern da steht, glücklich ist der, dem die Übertretung, dem die Sünde vergeben ist. Und sie spricht ja auch nicht, dieser Text hier spricht auch nicht von Sünden, sondern von der Sünde. Eine große Sünde, ein Netz, ein Morast. Wir stecken mittendrin und müssen da rausgeholt werden. Ich weiß ja, dass heute einige dabei sind von den Jugendlichen. Ich habe gehört, Jugendliche haben nicht mehr so lange Aufnahmefähigkeit. Darum jetzt aufpassen. Jetzt kurz aufpassen. Glücklich ist der, das ist jetzt die Zusammenfassung, glücklich ist der, der seine Sünde erkennt der sie vor Gott bekennt und dem sie vergeben ist. Das heißt, wenn ihr das heute behaltet, glücklich ist der, der seine Sünde erkennt und vor Gott bekennt, dem wird sie vergeben, dann habt ihr alles mitgenommen, was ich heute sagen wollte. Also ich möchte nicht, dass ihr jetzt nicht mehr aufpasst, aber das ist das, was wirklich wichtig ist. Ich hoffe, ihr folgt mir noch in den zweiten Teil. Der zweite Teil, Davids persönliches Bekenntnis der Schuld. Ab Vers 3. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Du vergabst mir meine Schuld meiner Sünde. David hat einiges an Schuld auf sich geladen. Ich glaube, ganz bekannt ist der Ehebruch mit Bathsheba. Und dann versucht er das Ganze ja zu vertuschen, indem er Uriah von der Front zurückholt, was ja nicht klappt. Und dann schickt er Uriah ganz an die Front, damit er dort stirbt. Das heißt, Ehebruch und Mord stehen bei ihm auf der Liste. Ich denke, David konnte nicht schlafen und hatte ständig ein schlechtes Gewissen. Der Heilige Geist hat ihn dazu geführt und ihn immer wieder daran erinnert. Und genau so ist das auch, was er hier beschreibt. Es quält uns. Es beschäftigt uns. Tag und Nacht liegt es schwer auf unserem, ja, einfach unserem Geist. Und wenn wir immer versuchen, unsere Schuld zu bedecken, sie wegzuschieben, dann kann sie nicht von Gott bedeckt werden, so wie wir es in dem ersten Teil gehört haben. Kennt ihr ich nicht? Ich nicht ist in fast allen Familien ein Familienmitglied. War auch bei uns immer mal wieder da, weil der kommt immer dann, wenn irgendwas Blödes passiert. Wenn eine Vase kaputt geht, wenn irgendwie was anderes kaputt geht oder wenn irgendwer was Blödes getan hat, dann kommt immer ich nicht. Dann heißt es nämlich, das war ich nicht. Und dieser ich nicht, das ist so dieser Versuch unserer Schuld, das, was wir falsch machen, wegzuschieben, zu sagen, ich war das nicht. Ich glaube, auch David hat das hier versucht, sich einfach selber weiß zu machen, dass er es nicht war oder dass es vielleicht nicht so schlimm ist. Aber dieses Wegschieben, das macht die Verbindung zu Gott kaputt. Denn Schuld, die auf uns lastet, stört unsere Verbindung zu Gott, unser Verhältnis zu Gott. Denn Gott kann Sünde nicht zulassen, kann Schuld nicht zulassen. Aber das, was David hier beschreibt, das ist nichts Spezifisches, das, was nur David passiert ist oder das, was nur ja irgendwie einigen Leuten aus der Bibel passiert ist, sondern jeder Gläubige darf wissen, wir dürfen mit unserer Schuld und Sünde, so wie es David hier in diesem zweiten Abschnitt ja sagt, zu Gott kommen. Wir dürfen ihn um Vergebung bitten und jeder, wirklich jeder, der an Gott glaubt, der daran glaubt, dass Jesus Christus ans Kreuz für ihn gegangen ist, bekommt diese Schuld vergeben. Und auch das wollen wir nachher im Abendmahl zusammen als Gemeinschaftsmahl feiern, dass jeder angenommen ist. Und wie toll ist es doch. Überleg dir mal, du hast Schulden, du hast einen Schuldschein. Vielleicht nicht nur einen, sondern viele. Warum solltest du sie zurückhalten, wenn es da jemanden gibt, der unendlich viel Kohle hat? Dann würde ich doch alles auf einmal auf den Tisch legen, weil da bin ich los, weil da ist jemand, der kann bezahlen. Ich würde es nicht so scheibchenweise machen und sagen, ja, ich habe hier noch was und da ist auch noch was. Sondern wenn ich weiß, da ist jemand, der unendlich viel Geld hat, dann lege ich doch alles auf den Tisch. Und genau das ist es, was wir machen dürfen. Wir dürfen alles auf den Tisch legen. Vor Jesus Christus. Im dritten Abschnitt dieses Psalms geht es darum, dass wir eine Übertragung auf andere haben. Auf dich vielleicht. Es geht in Vers 6 los. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Hier ist von Naturereignissen die Rede. Viele haben vielleicht von euch noch die Bilder im Kopf, wo die Fluten von Bächen und von kleinen Flüssen über die Ufer getreten sind und ganze Häuser mitgerissen haben. Diese Fluten, die hier angesprochen werden, das ist das Zorngericht Gottes. Gott wird irgendwann Gericht halten. Das heißt, es wird kommen wie der Dieb in der Nacht. Wir können uns nicht darauf vorbereiten, sondern es wird plötzlich kommen und es wird kommen. Aber hier steht auch, die Gläubigen, an die wird es nicht herangelangen. Sie sind behütet. Und wenn wir uns diese Wasserfluten nochmal vor Augen führen wollen, dann ist es so wie damals, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Sie konnten durch das Meer hindurch, die Ägypter dahinter wurden mit Fluten überdeckt. Oder auch, wenn ihr euch die Sintflut nochmal vor Augen führt. Alles an Menschheit, alles an Tier, was Schuld hatte, was schuldig war, was Gott nicht nachgefolgt ist, wurde bedeckt von den Wasserfluten. Nur die Arche mit Noah und seiner Familie und den Tieren schwamm obendrauf. Genauso wird Gott auch alles bedecken. Und diese Wasserfluten, sie werden nochmal kommen. Aber wer Gott treu hält, der darf das, was hier in dem Vers 7 steht, wirklich für sich annehmen. Er braucht keine Angst zu haben. Er wird behütet. Es wird ein Schutzschirm da sein. Er wird errettet werden und fröhlich sein. Wer Gott die Treue hält, darf sich darauf verlassen. Wir gehen zum vierten Abschnitt. Gottes Zuruf der Begnadigung. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Vor 2 Wochen habe ich in Neufahren gepredigt. Ich habe eine Predigt ähnlich gehalten, wie ich sie auch hier schon mal gehalten habe. Es ging um Jünger werden. Und zwar Nachfolger werden, Nachfolger von Jesus. Und ich habe da ein Bild gebraucht von dem Meister, dem Elektromeister, wo ich damals gelernt habe, und mir als Lehrling, wo ich auf diesen Meister geachtet habe und von ihm lernen wollte, zuschauen wollte. Ich weiß nicht, wer von euch Jugendlichen auf seinen Lehrer vielleicht schaut oder auf seinen, weiß ich nicht, im Sportverein jemand oder in der Verwandtschaft oder auf jemanden, wo du schaust und sagst, hey, so will ich sein. Und genau das möchte Gott, dass du auf ihn so schaust, wie so möchte ich sein. Wir lesen in Jesaja und im Johannes, und alle deine Kinder sind Schüler des Herrn. Ja, wir dürfen heute nicht nur in der Bibelklasse David sein, sondern wir dürfen tagtäglich Schüler von Gott sein. Und Gott möchte das nicht mit Druck machen oder mit Zwang oder gar irgendwie mit dem Rohrstock, wie früher vielleicht in der Schule, sondern er möchte uns mit den Augen leiten, mit den Augen anleiten. Ich habe da so ein Bild im Kopf, irgendwie so ein Hausherr mit seinem Diener. Der Hausherr sitzt so in so einem Sessel drin und der schaut nur auf die Cognacflasche. Und der Diener rennt sofort los, holt sich den Cognac und bringt dem Meister das, dem Herrn das. So stelle ich mir das vor. Aber wenn der Diener in die Weltgeschichte schaut, dann sieht er nicht, was der Herr macht. Dann kann er nicht darauf reagieren. Also müssen auch wir schauen, dass wir mit Gott in Verbindung bleiben. Dass wir in seiner Bibel lesen, dass wir im Gebet auf ihn hören. David hat damals ein ziemliches Donnerwetter gebraucht. Ich hoffe, keiner von uns braucht so ein Donnerwetter. Denn zu David kam damals der Prophet Nathan. Nathan hat erstmal so eine Geschichte erzählt von so einem Herrn, der viele Schafe hatte und der hatte auch noch einen Diener, der hatte auch ein Schaf und der Herr geht dann zu dem Diener, weil er Besuch gekriegt hat und denkt sich, oh, was soll ich meine Schafe nehmen? Nehme ich das Schaf von dem Diener, schlachte das und gebe das meinem Besuch. David sagt, das geht ja gar nicht. So, wer so handelt, der muss getötet werden, sagt David. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat Nathan ziemlich geschluckt. Weil seine Worte danach waren, David, du bist dieser Herr. Ich weiß nicht genau, ob Nathan Angst vielleicht hatte, ob nachher sein Kopf noch auf den Schultern ist, weil wenn so ein Prophet dem König sagt, hey, du bist der Herr, da kann auch mal was schief gehen. Aber David hat genau das gemacht, was ich am Anfang als das Wichtigste heute in dieser Predigt gesagt habe. Er hat seine Sünde erkannt, er hat sie bekannt und sie ist ihm vergeben worden. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir nicht so ein Donnerwetter brauchen, wie David es hier brauchte, dass wir uns von Gott mit seinen Augen leiten lassen können. An dieser Stelle hatte ich eigentlich ein Video geplant. Ihr müsst es euch jetzt selber angucken. Ist auch kein Problem, weil es kann jeder im Internet finden. Ihr sucht einfach im Internet nach Leonard Bernstein, ist ein Dirigent, und nach Haydn-Symphonie 88. Wie so ein Dirigent normalerweise rumhüpft oder dirigiert, ich kann das nicht so genau nachmachen, weil ich keine Ahnung davon habe, wisst ihr. Wenn ihr aber nach Leonard Bernstein Haydn-Symphonie 88 sucht und euch das Video dazu anguckt, dann steht er so da. Er bewegt sich nicht. Aber was er macht, mit seinen Augen, mit seiner Mimik, dirigiert er ein ganzes Orchester. Ich finde, es sieht so cool aus. Und so stelle ich mir Gott vor, der mich mit seinen Augen leitet. Genauso wie dieser Leonard Bernstein da vorne steht und nichts macht außer Mimik und Augen. Letzter, fünfter Abschnitt. Zum Schluss, wie gesagt, ein Wort an die, die nicht an Gott glauben und die, die an Gott glauben. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte empfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt all ihr Frommen. Die Gottlosen haben viel Plage, steht hier. Adam und Eva, als sie in die Sünde gefallen sind, sie haben sich Feigenblätter gebastelt, weil sie haben erkannt, sie sind nackt. Sie haben erkannt, sie haben Sünde, aber sie haben sie nicht bekannt, sondern sie haben sie versucht zu verdecken. Wir Menschen versuchen das auch häufig. Das, was wir an Sünde haben, das, was wir an Fehler haben, versuchen wir zu bedecken. Aber es ist ein Flickwerk, genauso wie diese Feigenblätter nur ein Flickwerk waren. Es ist zu kurz, es fällt auseinander, es hält nicht. Wir brauchen ein anderes Kleid. Wir brauchen die Gerechtigkeit durch Jesus Christus, die uns bedeckt. Damals, Adam und Eva haben von Gott Röcke von Fellen gemacht bekommen. Wenn ich jemandem Röcke von Fellen schenken möchte, dann muss ich vorher ein Tier schlachten. Es muss jemand sterben, weil sonst kann ich keine Röcke von Fellen verschenken. Gott musste ein Tier schlachten, damit er Adam und Eva eine vernünftige Bedeckung geben konnte. Damit unsere Sünden vernünftig bedeckt werden können, so wie es am Anfang hieß, musste Jesus Christus am Kreuz sterben. Nur so können wir Jesus Christus anziehen. Im Römerbrief heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an. Und dieses Anziehen ist, dass er uns weiße Kleider gibt. Wir können rein vor Gott stehen, weil wir alles vor Jesus hinlegen können. Und wenn Jesus uns reinmacht, dann können wir wirklich fröhlich und freudig jauchzen, so wie es hier in den Versen steht. Und das Abendmahl, was wir gleich zusammen feiern wollen, das soll uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus Christus all meine Schuld, die ich ihm bekenne, wegnehmen kann. Er hat dafür bezahlt. Der Schuldschein ist unten gleich null. Das heißt, immer wieder darf ich Jesus Christus meine Schuld bekennen. Ich weiß, dass er sie für mir vergibt. Und dann darf ich ihn auch um Kraft bitten, dass ich nicht wieder hineinfalle. Und ich wiederhole nochmal das eine Wichtige, was ihr euch merken sollt. Glücklich ist der Mensch, der seine Sünde erkennt und vor Gott bekennt, denn ihm wird vergeben. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.